Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release Friday, powered by Teufel. Mein Name ist Clark Sänger, am anderen Ende der Leitung Jonas Lindemann. Und wir haben auch heute wieder eine Sendung vollgepackt mit neuer Musik und unter anderem einem kleinen, ja, einer Hommage an einen Song aus den frühen Nullerjahren. Ich weiß noch nicht, ob du es erkannt hast. Ansonsten hätte ich jetzt auch hier für dich einen kleinen Cliffhanger direkt zum Einstieg.
Ja, das ist dir doch mal gelungen. Wenn ihr da draußen genauso überrascht seid wie ich, dann liegt das daran, dass Clark heute die Anmod gemacht hat. Aber ja, hast du mal direkt hier einen Cliffhanger, einen Clarkhanger eingebaut, um mal richtig schlechten Wortwitz zu bringen. Ja. Ja, Mann, wie hast du dich dabei gefühlt?
Es war ein tolles Gefühl. Ich freue mich darauf, ja, das gleich aufzulösen, weil ich bin davon ausgegangen, vielleicht ist es auch wieder so ein Ding, was nur ich daraus höre und es ist komplett überinterpretiert. Aber ja, aus meinem tiefsten Gedächtnis kamen dann noch so ein paar alte Fetzen aus der Jugend hervorgekrochen, die mich an einen bestimmten Song erinnert haben.
Vielleicht ist es auch eine komplett falsche Assoziation, das hatten wir hier kürzlich. Ich sag jetzt mal nicht bei welchem Song, aber wurden wir hinterher aufgeklärt.
Ah, ja, ja, ich erinnere mich.
wo ich hier noch beeindruckt war, dass du das erkannt hast.
Komm, dann können wir es auch sagen.
Es war weil ich es nicht auf dem Schirm hatte, weil es vor meiner Zeit war und dann meinte ein Kollege von uns, der hier auch im Podcast-Team dabei ist und die Post-Production macht, Clark, du weißt schon, dass es eigentlich da und da hergeholt wurde, ne?
Schöne Grüße an Marcel.
Schöne Grüße an Marcel, ja.
Ja, es war bei Flair, ne? Und ich hatte es fälschlicherweise mit Ying Yang Twins irgendwie in Verbindung gebracht. Ich hatte aber nicht gesagt, dass es daraus gesampelt war. Ich hab nur gesagt, es hat mich ein bisschen daran erinnert. Und es war dann ein Sample aus einem Nas-Song. Und Schande auf unser Haupt, dass wir nicht komplette Nas-Diskografie auswendig kennen. Aber ist halt so.
Ja, bei Flizzy und Katja Krasovic war das. Nee, also genau, du hattest jetzt nicht gesagt, dass du, dass es genau von dem einen Song ist von den Ying Yang Twins, sondern es einfach nur nach deren Sound klingt. Mhm. Aber es war dann wohl doch ein sehr deutliches Sample aus einem Nas-Song, also wenn man so einen direkten Vergleich sich dann angehört hat.
Egal, so werde ich es heute ähnlich lösen. Aber bevor wir zu dem Song kommen, würde ich sagen, wir steigen ein mit Suna. Der hat nämlich heute, ja, kann man sagen, ein kleines Comeback gegeben. Eine Stunde heißt der Song, produziert von Jumper, Zino Beats und Sali und ist die erste Single.
Heißt er Zino oder heißt er nicht Zino Beats? Ich glaube Zino, oder?
Alle wissen, wer gemeint ist, auf jeden Fall. Ja. Erste Single aus dem Nachfolger zu Sunas letztem Debüt, letztem Solo-Album.
Sein zweites Debütalbum.
Ja, hast du gemerkt, wie ich jetzt versucht habe, den Titel zu umgehen? Ich weiß nicht, wie man es genau richtig ausspricht. Ich glaube, das hat so eine leicht arabische Aussprache und da würde ich jetzt ein bisschen auf die Schnauze fallen.
Ja, wir deutschen das einfach rein. Also Melle 7.2 kommt am 15. Januar, knapp 3 Jahre nach Melle 7, seinem, man kann glaube ich sagen, Debütalbum. Weil, also er hatte ja vorher Planet Suna.
Ja.
Das war aber glaube ich mehr ein Mixtape. Es kam 2015. Und ich glaube, Melle 7 galt dann so als sein Debütalbum und das zweite Album heißt dann einfach mal genauso, nur halt Teil 2. Wie gesagt, kommt im Januar. Es ist jetzt nicht die erste Single. Hattest du gerade gesagt, es ist die erste Single?
Ja.
Bin ich ganz sicher. Ja, da liegt's falsch. Denn sowohl Du bist mein mit Loredana wird auf dem Album zu hören sein, als auch Benzema ist auch auf dem Album. Also es ist quasi die dritte Single, aber jetzt glaube ich so die erste, die dann so richtig offiziell die Promophase mit Ankündigungen und so einläutet. Also vorher wusste man ja nicht, ob das jetzt auf ein Album hinausläuft, wobei es das ja meistens tut. Und ich habe dann gesehen, also ich habe halt bei Apple Music, da ist halt oft voll früh die Playlist, die Tracklist schon zu sehen. Mhm. Und das Benzema ist der letzte Song auf dem Album, also ist einfach das Outro, was ich auch interessant fand, weil das ist so voll der in die Fresse Track, also jetzt nicht unbedingt ein typisches Outro. Aber um Benzema soll es ja auch heute nicht gehen, sondern um eine Stunde.
Aber es ist ja auch manchmal so, dass so Songs, die schon älter am Start sind, weißt du, dass die noch mit aufs Album genommen werden, damit das Album auch direkt so ein bisschen, wie sagt man, Traction hat. Aber das ist halt schon, dass du weißt, du hast schon einen playstarken Song auf dem Album und der wird dann hinten dran gehängt, vielleicht an das, was eigentlich so das Albumwerk in dem Kontext ist.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also das ist quasi mit Song, was weiß ich, 14 enden würde und die letzten beiden kommen dann aber noch hinten
hier dran. Wie Drake bei Dings Views gemacht hat, wo er eine Hotline Bling hinten dran gepackt hat. Und das Album dann einfach nach 2 Sekunden Platin war.
Ein durchaus cleverer Move. Es gibt doch auch, glaube ich, die Regel, ich weiß nicht, ob es nur in Deutschland ist oder ob das aus Amerika kommt, dass die zwei stärksten Songs von einem Album rausgerechnet werden bei der Berechnung für Gold oder für die Charts. Boah. Ich weiß gerade nicht mehr ganz genau. Ich glaube, da gibt es eine sehr, sehr gute On-Point-Folge von Aria zu, von vor 3-4 Jahren.
Ja, könnte sich seitdem ja auch schon wieder geändert haben, ne?
Könnte sich seitdem geändert haben, aber das war auf jeden Fall mal die Regel, dass wenn du halt irgendwie voll die Riesenhits hast und dann entscheidest, ach, die packe ich jetzt noch mit aufs Album, dass die zwei erfolgreichsten rausgerechnet werden. Aber bei Drake ist es halt auch meistens so, dass er dann einfach eh schon 6 Hits auf dem Album hat. Da ist es dann auch fast egal, dass die rausgerechnet werden. Aber gut, wir sind bei Suna, jetzt aber wirklich.
Yo. Ja, wie hast du den Song gefunden? Also für mich, ich war erstmal, hab gestern auch wieder erstmal Deutschrap brandneu angeschmissen und geguckt, okay, was ist denn jetzt alles rausgekommen, während ich noch Kürbissüppchen gekocht habe um 0 Uhr.
Und, ein wichtiges Detail.
Ja, wichtiges Detail. Ja, und ich hab die Hook gehört und war schon kurz davor zu skippen, aber hab dann den, also als dann der Part kam, dachte ich mir so, nice, also der macht schon, dann macht der schon Bock. Also ich mag diesen aggressiven, sehr offensiven, kraftvollen Suna deutlich mehr als den, der halt singt mit, ja, mit Melodie und so weiter. Ich weiß, das hat er auch drauf, aber Hook fand ich schwer. Dann habe ich aber gemerkt, okay, der Beat kommt jetzt richtig gut rein und Suna passt da auch gut drauf. Beim Beat hatte ich auch das Gefühl, das war so eine relativ geile Mischung aus so leicht arabischen Einflüssen, weißt du, ich glaube, das ist dann auch Zino Beats Spezialgebiet. Mit diesen Streichern oder was es ist, also irgend so ein leicht arabeskes Instrument, aber dann mit sehr modernen Drums von Jumper und einem leichten Dancehall-Touch, so den Suna ja schon häufiger mal gehabt hat, so im Rhythmus. Also relativ interessanter Beat, fand ich eigentlich. Und wie gesagt, Suna kommt dann da sehr gut mit seiner Delivery drauf, meiner Meinung nach.
Ja, Sino Beats hat ja auch schon viel für Kodo produziert, deswegen passt das ja auch ganz gut, was du gerade gesagt hast. Ja, du schriebst mir so kurz nach Mitternacht, ey, Suna, starker Track, beziehungsweise du meintest, glaube ich, die Parts sind stark, Hook findest du passt nicht ganz so zusammen. Ich habe auch verstanden, was du meinst beim ersten Mal hören, wobei man ja dann, wenn man so das zweite, dritte Mal hört, sagen muss, es ist ja eigentlich das typische KMN-Rezept, also harte Parts, gerappte Parts und eine melodiöse Hook, aber es hat diesmal noch ein bisschen was Eigenes, also es ist jetzt nicht so ganz nach dem typischen KMN-Schema, also es fängt ja auch direkt so gesungen an und mit diesen rhythmischen Claps, die auch im Video machen, Video übrigens von Fatih TV, das sei auch noch erwähnt an der Stelle, und dann kommt auf einmal so ein ja harter und auch ein sehr starker Rap-Part, beziehungsweise zwei harte Rap-Parts dann wieder mit der Hook dazwischen, aber ich finde, das ist dann eigentlich doch harmonischer, als man vielleicht im ersten Moment denkt. Ich weiß jetzt nicht, wie war es bei dir dann nach mehrmaligen Hören oder siehst du es immer noch ein bisschen so, dass es nicht ganz zusammen passt?
Ich finde, für mich geht es nicht ganz zusammen, aber es kann auch natürlich wieder an meinem Musikgeschmack liegen. Also ich könnte mit der Hook wahrscheinlich auch auf einem anderen Song, auf der das dann meiner Meinung nach vielleicht runder klingen würde, nicht so viel anfangen. Aber ja, was soll's? So ist es halt, ne?
Inhaltlich geht's weitestgehend so um, ja, es ist so ein bisschen Geflexe, Erfolg repräsentieren und von unten nach oben es geschafft haben. Aber so ein, zwei Zeilen fallen dann doch auf, weil, also wir haben jetzt nur über das Musikalische gesprochen, worum es hier natürlich gehen soll, aber man kann aktuell bei KMN Releases natürlich nicht den Kontext außer Acht lassen. Also da tut sich ja momentan einiges, beziehungsweise irgendwie auch wieder wenig, weil man blickt nicht so richtig durch. Also ich denke, die meisten dürften es ja inzwischen mitbekommen haben. Es ist ein bisschen unklare Lage so bei der KMN-Gang. Es ist auf jeden Fall nicht so im grünen Bereich, wie es über Jahre hinweg nach außen hin der Fall war. Das hat man dann doch mitbekommen. Und Nash hat ja unter der Woche recht deutliche Worte gefunden, was ich auch ein bisschen überraschend fand, weil man musste die ganze Zeit so diese Streitigkeiten oder was auch immer da jetzt herrscht oder Unklarheiten, musste man sich so ein bisschen zusammenreimen aufgrund von irgendwelchen Unfollows bei Instagram und fehlendem Support, was hier übrigens auch wieder der Fall ist. Also weder Albi noch Nash noch AZ noch Miami Yassin haben jetzt den neuen Song gepostet von Suna. Zumindest ich bin gerade alle Stories nochmal durchgegangen, ich habe da nichts entdeckt. Und Nash meinte dann noch unter der Woche, weil er hatte ja letzte Woche den Song Volles Magazin 2. Und da wurde ja eine goldene Platte verbrannt vom Song Kartell. Das war ja so einer der ersten großen KMN-Hits von Suna, Nash und AZ von 2016. Und da hat er sich zu geäußert. Und er war wohl abgefuckt, dass auf dieser goldenen Platte halt nur Suna zu sehen war. So, und ich habe mir das Zitat nochmal rausgeschrieben. Ich dachte, ich schenke die Platte meiner Mom, dann komme ich mir die Platte abholen und dann sehe ich, da ist einfach seine Fresse drauf. Ich habe natürlich nicht damit gerechnet, weil ich denke mir, das ist ein Song, den wir zu dritt gemacht haben. Das ist kein Solo-Song von dir, wo wir Feature-Parts gemacht haben. Das war auch auf keinem Album oder so. Er hat es dann zu seinem Song gemacht, das fuckt jetzt ab. Und dann sagt er später noch, was macht man mit Sachen, die abfacken? Die fackelt man ab.
Also das fand ich schon. Das ist jetzt auch keine Lösung, die ich allen Leuten empfehlen würde, so für alle Lebensbereiche.
Das würde ich jetzt auch nicht. Ja, ist jetzt nicht unbedingt ein Rat fürs Leben, aber ich fand's vor allem interessant, dass er so drastische Worte auf einmal wählt. So, und dann meint er halt auch noch, persönlich ist es kein gutes Verhältnis, es sei aber nichts Gravierendes vorgefallen. Also ich habe mir hier den Hip-Hop-Day-Artikel so ein bisschen rauskopiert. Er spricht über, in Anführungsstrichen, viele Kleinigkeiten, die passiert seien. Ja, also gab's auf jeden Fall Ungereimtheiten im Hintergrund. Das hat man ja aber auch schon während der Promophase zu Fast Life 2 von AZ Albi so langsam mitbekommen.
So, jetzt, wir wissen natürlich jetzt nicht, was das alles für Kleinigkeiten waren, die ja im Hintergrund abgelaufen sind und sind ein bisschen spekulativ, aber ich denke mir so, das hätte, aber weißt du, jetzt hat Suna ihnen ja auch angeboten, beziehungsweise hat er in seiner Story auch gestern oder vorgestern gepostet, dass er noch zwei alternative goldene Schallplatten anfertigen lassen will oder anfertigen lassen hat, wo einmal AZ featuring Nash und Suna steht und einmal Nash featuring AZ und Suna. Finde ich eigentlich so, guck mal, ist schon eine korrekte Geste, so ausgestreckte Hand, so, die kannst du jetzt annehmen oder nicht. Hängt vielleicht auch damit ab, was dann die ganzen Kleinigkeiten waren, die noch im da drum herum passiert sind. Aber ja, habe ich von Suna auf jeden Fall als eine ausgestreckte Hand gedeutet, so. Das ist ja relativ offensichtlich eigentlich.
Ja, Suna hat dann auch so den öffentlichen Weg gesucht anscheinbar, was so Gesten angeht. Ich fand es irgendwie gut, dass sie es ja offenbar versucht haben, erstmal intern zu regeln und ohne das groß an die Öffentlichkeit zu tragen. Aber irgendwie gerät dann ja sowas doch immer an die Öffentlichkeit.
Von wann war der Song? 2016 oder 17?
2016.
So, guck mal, seitdem gab's ja jetzt schon genug Zeit eigentlich, um sowas zu klären. Okay, warte mal, vielleicht ist er 2017 an Gold gegangen.
Ah, stimmt, ja, das ist interessant, dass das jetzt so auf einmal Thema wird. Habe ich gar nicht so bedacht. So eigentlich.
Also, ja, es stimmt. Muss ja hinter den Kulissen dann ja schon länger irgendwie Reibereien gegeben haben, so.
Ja, gut, aber die haben letztes Jahr noch zusammen Super Plus gebracht, ne? AZ und Suna. Und da waren die auch noch bei Festivals und auf Tour zusammen. Da wirkte das eigentlich noch alles sehr im grünen Bereich. Aber gut, man weiß nie, was da genau passiert ist. Jedenfalls, ich kam ja darauf, weil ich meinte, es gibt auch ein, zwei Zeilen, wo man jetzt ruminterpretieren kann. Und Suna rappt halt im zweiten Part ganz am Ende, das letzte Jahr lief so ziemlich verkehrt, aber Hamdullah, heute habe ich draus gelernt. Gut, das ist jetzt erstmal eine relativ allgemeine Aussage, kann man in beide Richtungen deuten. Dann sagt er aber, oder rappt er, lass mich anfangen bitte, Abstand bitte, ich zeig dir, wie ich locker deine Achtmann ficke. Z, ich bin alles außer Standard, bitte, lass dich machen, aber jetzt bisschen Anstand bitte. So, und interessant ist dieses deine Achtmann,
okay,
weil auf
Sin City...
Weil auf Sin City von Fast Life 2 rappt AZ kommen 8 aus, ich kann die Stadt leider nicht aussprechen, ich glaube irgendeine kosovarische Stadt, Podujeve, ich weiß nicht genau. Ja, da rappt er aber von 8 Mann und auf Leben zu schnell rappt er auch Essen vom Pappteller mit 8 Männern. So, und ja, da weiß man jetzt nicht, ne, ist das Zufall, dass Suna da auch von 8 Männern rappt? Keine Ahnung.
Die 8 Männer sind auf jeden Fall Key hier zu der ganzen Geschichte, um das alles zu entschlüsseln. Aber ja, keine Ahnung. Bei AZ-Lines hatte ich immer noch so ein bisschen das Gefühl, das geht in andere Richtungen und nicht so Crew-intern. Ja. Wäre jetzt auch weiterhin meine Vermutung, aber ist natürlich eine Auffälligkeit, die dir da ins Auge gesprungen ist. Ich hatte mir eine andere Line.
Ja, ich meine, ich
ja?
Bitte?
Mach du erstmal weiter.
Ja, ich wollte nur sagen, also, wie gesagt, ich fand's eigentlich cool, dass das die ganze Zeit nicht so in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde. Und du befeuerst aber natürlich mit solchen Lines, ob sie jetzt weniger bewusst oder also unbewusst oder wirklich sehr gezielt so formuliert werden, du befeuerst damit natürlich Gerüchte. So, also du sorgst zumindest nicht dafür, dass es abflacht. Und Suna hat dann auch heute eine Story gemacht, die fängt er an mit hier Suna, der einzig wahre Unbesiegbare. Also auch nicht mehr dieses hier Suna von der KMN-Gang, was... Ich weiß nicht, ob er es auch immer gesagt hat. AZ hat das auf jeden Fall immer gesagt oder sagt das immer noch in seinen Stories. Jo, was geht ab? Hier ist AZ aus der KMN-Gang. Und Suna hat das, glaube ich, auch oft so anmoderiert. Und Suna hat auch einen Screenshot gepostet von YouTube, wo man sieht, dass er gerade auf 1 ist in den Trends. Und man sieht auch nur einen Kommentar unten noch, der mit auf dem Screenshot ist. Da steht, sogar der Shaitan ist von dem Beef verwirrt. So, und da dachte ich mir so, ist das jetzt Zufall, dass dieser Kommentar noch damit drauf ist? Oder hat er das bewusst gemacht? Also, die Verwirrmaschine läuft auf Hochtouren.
Ja, wir stellen nur die Fragen hier. Ich hatte mir eine andere Line rausgeschrieben, die gar nicht jetzt in diese Richtung geht, sondern Suna kann dich pushen, aber nicht zum Mann machen. Mama sagte damals, kann nicht die Heizung anlassen. Seh meinen Atem im Zimmer mit meinen Brüdern zu viert. Wir haben Kilos verpackt und nicht Jura studiert. Also ich fand da einfach nur ganz cool.
Bro, kannst du noch mal versuchen, noch mit weniger Emotionen das Ganze vorzurappen?
Also das wird schwer. Nein, aber ich fand's ganz cool, wie er halt dieses Bild mit dem Atem, den man im Zimmer sehen kann und die Heizung nicht anmachen und so weiter. Ich meine, das sind jetzt auch keine Themen, so die niemand hatte. Okay, wir waren früher arm, aber das ist auch wieder so ein kleines Ding, wo ich finde, okay, er hat's ein bisschen geiler formuliert als andere vor ihm.
Ja, ich finde auch. Also es ist eine ganz schöne Metapher für. Also schön klingt auch ein bisschen paradox in dem Zusammenhang, aber eine schöne Metapher für Armut, wenn man das so sagen kann. Also finde ich auch, zeichnet da auf jeden Fall direkt ein Bild, was man dann so vor Augen hat als Hörer bzw. Hörerin. Ja.
Ja.
Hast du noch was zu sagen dazu?
Dazu habe ich nichts mehr zu sagen.
Also jetzt abgesehen von diesem ganzen, hier gibt's die KMN-Gang, also Nash hat ja gesagt, die gibt's weiterhin so erstmal in der Form, hat er aber auch schon irgendwie gesagt von wegen, ja, es gibt Verträge, also das ist auch immer so ein Argument, das bringt man nicht unbedingt, wenn alles noch persönlich cool ist, dass es Verträge gibt. Fakt ist, das Album kommt im Januar von Suna über die KMN-Gang, über das Label von der KMN-Gang bei Groove Attack und sein Buch ist ja jetzt auch erschienen, Richtung Paradies. Angelehnt an die EP, die gleichnamige, die damals 2016 oder 17 rauskam. Das Buch kam jetzt also auch kürzlich und ja, wie gesagt, ist jetzt schon der dritte Song, den man aus dem Album kennt, nach Du bist mein mit Loredana und Benzema.
Jawohl.
So, Freunde, der Black Friday, der ist ja schon wieder Geschichte, wenn ihr das hört, aber ihr habt trotzdem nochmal eine letzte Chance auf XXL-Rabatte bei unserem Partner Teufel und zwar im Cyber Monday Sale. Die Preise gelten auch jetzt schon am Wochenende, deshalb haben wir euch nochmal drei Produkte rausgepickt, die wir hier in den letzten Monaten bereits ausführlicher als Spotlight-Produkte vorgestellt haben und die können wir euch natürlich nach wie vor sehr ans Herz legen. Darunter zum Beispiel der AiriTrue Wireless, das ist ein komplett kabelloser In-Ear-Kopfhörer mit über 25 Stunden Akkulaufzeit, der ist in drei verschiedenen Farben erhältlich und gerade um satte 21% günstiger oder auch der Hollist S. Der ist ebenfalls im Angebot um 18% reduziert. Das ist Teufels Bluetooth und WLAN Smart Speaker mit Alexa Sprachsteuerung und 360-Grad Sound. Und natürlich auch der Klassiker, ihr kennt ihn von unserem Podcast-Cover, den wir hier schon öfter empfohlen haben. Der Real Blue NC, ein nicer Bluetooth- und Noise-Canceling-Kopfhörer, aktuell um fette 39% günstiger. Da spart ihr mal eben fast 100 Euro. Und sowohl du, Clark, als auch ich haben den ja auch zu Hause.
Yes.
Und wir können quasi eine Empfehlung aus erster Hand abgeben. Also, nutzt die Gunst der Stunde und checkt teufel.de oder eben die Teufel Stores ab für satte Rabatte im Cyber Monday Sale. Und wie immer auch der Hinweis, abonniert die Teufel X Hip Hop.de Playlist auf Spotify. Dort gibt es alle Release für der Folgen und Songs, die wir hier Woche für Woche besprechen. Und ich glaube, ich habe gerade teufel.de gesagt. Ich meinte natürlich teufel.de.
Jawohl.
Ich habe keine neue Domain erfunden.
Aber sonst äußerst sauber hier geflowt, der Bruder. Kann man
Ich flohe immer sauber.
Ja, float wie eine Wildwasserbahn. apropos guter Flow.
Lines von Clark, die ich so nicht hätte geben dürfen.
Ja, apropos, ich wollte jetzt hier mit Flow einfach direkt den Einstieg in das nächste Thema. Sollen wir da erstmal Untergrund oder sollen wir hier die Gangster-Rap-Verifizierung von Xatar erstmal ins Auge nehmen?
Wir können auch, also wenn es nach mir ginge, würden wir natürlich Xatar machen, aber wir sind ja hier immer noch zwei Leute im Podcast.
Ja, komm aber, wir haben ja vorne und hinten Platz. Dann nehmen wir zuerst jetzt die P. Finde ich, kann man hier ruhig mal an früherer Stelle ein bisschen Spotlight einräumen.
Ich hatte jetzt mit wem anders gerechnet, aber ja, wir können auch gerne über die P reden.
Ja, hat heute ihren neuen Song Hood 5-3 gedroppt, produziert von TVL. Und da gibt's sehr straighten Rap auf gutem alten Boom-Bap-Vibes. Natürlich aus Bonn. Voll, man kennt Bonn, ist mittlerweile weltweit bekannt für West Coast Hip-Hop. Und ja, da macht die P keine Ausnahme. Ich weiß nicht, also ich habe eben überlegt, gibt's andere Rapperinnen, die für mich so authentisch die Straße repräsentieren wie sie, und bin eigentlich nur auf Schwester Eva gekommen.
Das ist witzig, weil ich habe mir auch aufgeschrieben, dass sie und Schwester Eva in Kombination, glaube ich, auch funktionieren könnten, auch wenn die jetzt nicht den gleichen Style haben, aber sehr so von der Attitude. Ja. Ja, unterschiedlich, aber ich konnte es mir trotzdem irgendwie vorstellen, weil die haben auf jeden Fall beide eine sehr geile, selbstbewusste Attitude. Die P setzt hier auch voll auf Kopfnicker-Sound, also wer auf guten alten Hip-Hop steht, im klassischen Sinne, der ist auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Ist die erste Single aus ihrem Debütalbum 3,14. Ist das Zahl Pi eigentlich?
Ja. Annähernd, ja, ne? Annähernd, so ich auf zwei
ich oute mich hier richtig, ich oute mich hier richtig als Mathe-Amateur, aber ist mir jetzt gerade so
ich muss aber auch googeln.
Ja, ich habe es nicht gegoogelt, ich habe es vorhin nur rauskopiert, dass das Debütalbum so heißt, und jetzt fällt mir das auf, aber ja, das dürfte die Zahl Pi sein. Kommt am 19. März nächsten Jahres, und das ist jetzt der erste Vorgeschmack, sollte man sich auf jeden Fall mal gönnen. Und ja, mir ist auch aufgefallen, so ihre Stimme ist halt auch einfach gemacht dafür. Sie hat so eine leicht rotzige Art, aber trotzdem rappt sie sehr sauber. Mhm. Also das ist schon ein sehr, sehr rundes Gesamtpaket.
Ja, ich finde auch, sie setzt auf jeden Fall auf so ja klassische Hip-Hop-Tugenden, abgesehen von dem Beat und von der sehr authentischen Attitude und den Lyrics, die sie so bringt. Hat nämlich auch auf einem Song, der jetzt schon, also Respekt hieß der Song, der ist, ich glaube, dieses Jahr erschienen. Und da hat sie halt eine Anspielung auf Aretha Franklin, ne, beziehungsweise Otis Redding, R-E-S-P-E-C-T mäßig. Und hier die Hook ist, glaube ich, auch relativ eindeutig eine Anlehnung an einen größeren Rap-Hit der frühen 90er Jahre. Hat da was geklingelt? Und das ist noch nicht der Cliffhanger, den ich am Anfang meinte.
Ach so, ich dachte, jetzt kommt die Auflösung für deine Anmoderation.
Noch nicht, jetzt sind wir erstmal in den 90ern.
Nee, ich hab den Song von ihr leider nur einmal gehört, ist mir nicht aufgefallen. Aber meistens bin ich da eh aufgeschmissen. Ja,
der Song ist vor dir erschienen.
Du bist halt hier der Opa in dem Podcast und du musst dann solche Dinge offenlegen.
Ja, Queen Latifah, UNITY von 1993, hat, glaube ich, sogar einen Grammy gewonnen. Ich weiß nicht, ob dir die Hook dann was sagt, dieses UNITY, it's a unity, UNITY. Wahrscheinlich
jetzt nicht. Jetzt auf den ersten Hörer nicht, aber vielleicht, wenn ich es dann noch in der besseren Version höre und nicht in
noch,
der Clark-Version.
Noch besser.
Dann werde ich es vielleicht erkennen. Ja, werde ich mal abchecken hinterher. Vielleicht ist es so ein Song, wo, wenn ich den höre, denke ich mir so, ja, okay, natürlich kenne ich den.
Fand ich auf jeden Fall ganz cool. Also sie hat da die Melodie für ihre Hook übernommen aus UNITY wird meine Hood 5-3. Und dadurch bleibt der Song dann auch sehr gut im Ohr, hat halt eine geile Hook zusätzlich zu sehr straighten Rap-Parts. Ja, also da wäre eine boombeppige Rapperin aus Bonn, die euch ans Herz gelegt sein soll. Kommt übrigens über das Label 365XX von Mona Lina, wo nur Frauen gesigned sind. Interessantes Projekt auf jeden Fall, um hier Female Rap in Deutschland ein bisschen, ich will jetzt auch gar nicht schon wieder so ein Label drauf drücken, um Rap.
Mäp, direkt ins Fettnäpfchen.
Kacke, ne? Getappt. Ja, um Rapperinnen in Deutschland ein bisschen besser zu supporten und weiter nach vorne zu bringen. Jö!
Yeah. Ey, was glaubst du, wonach wählen Rapper oder Rapperinnen aus, ob sie die Postleitzahl oder die Vorwahl nehmen? Was cooler klingt oder was gängiger ist in der Stadt?
Also Berlin ist ja 030, so das hat sich, glaube ich, einfach.
Ja, Berlin ist eigentlich immer die Vorwahl.
Da ist aber auch schwer mit der Postleitzahl, oder? Ich meine, da gibt es ja erstens sehr, sehr viel mehr Postleitzahlen, oder nimmt man dann nur die vorderen?
Ja, das ist die Frage, ne? Also 5-3 sind ja die ersten beiden aus Bonn, soweit ich weiß, ne? Oder 4-9 gibt es ja auch oft, oder also irgendwas mit 4.
Ich glaube, ich krieg sogar 53119 ist, glaube ich, die Postleitzahl von Tannenbusch, wo Sio herkommt. Wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Das ist sehr stabil.
Weil er hat auf dem, auf Bumsen ist ein Track, der heißt, aber der heißt dann so wie die Postleitzahl. Ich weiß aber nicht, ob es 53119 und ich meine schon. Ja.
Aber Lucio ist doch auch Berliner, oder?
Ja.
Der heißt ja Lucio, weißt du, warum der 101, also die ersten beiden Berliner Postleitzahlen sind 10, ich weiß nicht, ob er jetzt, aber 101, keine Ahnung, ob es dann sein Bezirk ist.
Ey, gute
oder
Frage.
Oder ist das was ganz anderes?
In Köln gibt's ja auch, gibt's glaube ich sowohl 50 als auch 51 vorne bei der Postleitzahl. Das haben dann auch, es gibt das 5051 Kartell, glaube ich, ist halt auch eine relativ junge Rap-Crew, die haben halt beide Postleitzahlen drin. Das ist dann relativ bunt gemischt.
Es ist bunt gemischt, ein Potpourri, also Frankfurt definiert sich auf jeden Fall auch über die Vorwahl.
Nur 69, ja.
Ja.
Nur 69,
die ist jetzt Vorwahl. Ist auch eine Frage, die man absolut nicht beantworten kann. Wahrscheinlich ist es in den meisten Fällen einfach Zufall. Aber wenn wir in 5-3 bleiben wollen, dann können wir ja zu Xatar kommen, den wir gerade schon kurz angesprochen hatten. Der hat heute Blaues Häkchen gedroppt. Kann ich schon mal vorwegnehmen, das ist, glaube ich, mein Lieblingssong heute. Wobei, also Suna habe ich auch gefeiert, aber Xatar, glaube ich, noch einen Ticken mehr.
Ja, ich finde, Xatar ist gerade komplett on fire. Ich weiß nicht, ich habe mich...
Der ist absolut an Feuer, ja.
Ich habe mich in meiner Insta-Story vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, weil ich meinte, so, das ist der beste Xatar aller Zeiten. ich habe den halt vor Baba aller Babas nicht so richtig mitbekommen. Also man hat natürlich hier und da dieses Interpol.com und so, man hat Dinge mitbekommen, aber ich war auch eine Zeit lang halt nicht so komplett auf Deutschrap. Deshalb ist das vielleicht eine etwas gewagte These, aber von den Xatars, die ich persönlich mitbekommen habe, ist es wahrscheinlich derjenige, der mir am meisten Spaß macht. Und ich hatte auch 2015 wirklich viel Spaß an Is There und Original und das war auch ein nices Album, Baba aller Babas. So, aber jetzt gerade, also auch nach den letzten Singles, ne, wo der sehr viel mit diesen modernen Vibes rumgespielt hat, ich hoffe, dass er sowohl das als auch diesen Maestro AON West Coast Boom Bap Funky Shit geil auf einem Album zusammenkriegt. Und ich glaube,
das steht auch im Pressetext zu dem Album.
Ja, das war quasi Zitat direkt. Könnt ihr gerne übernehmen so. Aber ja. Ich glaube, der Song, also der Albumtitel wurde ja jetzt hier auch angekündigt, das Album lässt Platz offen für sowohl Boom Bap als auch nennen wir es jetzt einfach mal Trap, modern Rap so mäßig.
Ich habe gerade ein richtig schlechtes gemacht. Ich glaube, das war jetzt besser. Ja. Man muss geübt sein darin. Also, Blaues Häkchen, produziert von Maestro. Video soll heute noch kommen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es parallel hierzu schon gedroppt wurde. Wir nehmen ja jetzt hier gerade am Freitagabend auf. Und du hast jetzt auch schon ein bisschen was gesagt dazu, was du dir erhoffst und erwartest. Und ich kann mich da eigentlich nur anschließen, weil, also das ist jetzt wieder sehr West Coast-lastig, dieser Sound. Und ich glaube, jedem Rap-Fan dürfte da das Herz aufgehen. Aber ich finde, bei ihm wirkt das immer noch fresh. Also es wirkt nicht eingestaubt, er kriegt das auf eine geile, moderne Art produziert. Es ist nicht aus der Zeit gefallen und er hat halt auch zuletzt gezeigt mit den Songs mit Blade oder halt auch Gib kein Hand ohne Reden, dieses Split-Video. Das geht alles in verschiedene Richtungen von den Produktionen her, aber es ist irgendwie stimmig. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er jetzt so im Vorfeld des Albums mal guckt, ja, ich probiere mal so und mal gucken, wie es ankommt und mal so, sondern dass er schon trotzdem mit sehr runden, ausproduzierten Sachen rausgeht, von denen er auch überzeugt ist.
Ja, ja, also das mit Sicherheit. Ich glaube, ob der sich jetzt auf irgendeine Linie festlegen muss und ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass die Sachen unbedingt alle so aus einem Guss sind, aber du meinst ja gerade so, das passt dann doch alles zusammen. Ich finde schon, dass Gib kein Hand und Ohne Reden allein schon, die in einem Split-Video waren, sehr unterschiedlich sind. Was für mich aber gar kein Problem sein muss, weil wenn du beides geil machst und von beidem überzeugt bist, dann bin ich sicher, dass dabei eigentlich auch ein geiles Album rauskommen kann, ohne dass das jetzt soundtechnisch einen roten Faden hat. Oder was meinst du?
Ja, voll. Also ich meinte halt auch mehr, ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem alles auf einem Album stattfindet.
Ach so,
also,
ja.
Also es gibt ja manchmal, also zum Beispiel CB7 jetzt von Kapi, das waren für mich eigentlich zwei Alben, so. Also ich habe jetzt einfach ein prominentes Beispiel gesucht, was ich gerade noch im Kopf hatte. So, das war halt einmal obwohl du hattest da vier Schubladen, glaube ich, sogar aufgemacht, als wir darüber gesprochen hatten und das so richtig kategorisiert. Aber das war für mich so ein Beispiel, wo ich dachte, boah, das hättest du jetzt nicht alles auf ein Album packen müssen. Also man weiß ja, dass Kapi ein sehr diverser Künstler ist, der halt extrem viele Styles beherrscht, warum er das nicht aufgeteilt hat. Bei Xatar jetzt wiederum, also natürlich sind die Extreme da jetzt auch nicht so krass, was die verschiedenen Styles angeht, aber da denke ich mir, okay, natürlich klingt Ohne Reden ganz anders als Gib kein Hand und Follow Me auch anders als jetzt Blaues Häkchen. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass gerade jemand wie Xatar, der ja auch selbst als ja quasi Executive Producer mitagiert bei so einem Album und extrem viel Wert darauf legt, dass es ein geiler Sound ist, ein rundes Album ist und ja, der halt wirklich noch das Produkt oder das Werk Album, glaube ich, sehr wertschätzt, dass es da trotzdem am Ende nach einem runden Ding klingt, wenn das dann am Ende, weiß nicht, 13, 14 Songs sind und man da trotzdem das Gefühl hat, okay, da werden die alten Ratar-Fans mit glücklich, mit solchen Songs wie halt Blaues Härkchen, aber auch, dass da Leute vielleicht sagen, ey krass, ich hätte vielleicht gar nicht gedacht, dass Ratar in so eine Richtung gehen kann und er da vielleicht sogar noch Fans dazu gewinnt. So, ich glaube, der findet gerade sehr viel Anklang.
Ja, finde ich auch. Also ein paar Leute kommen halt auf den, zum Beispiel auf den Follow Me mit Blade nicht klar, aber für die ist dann halt jetzt auch wieder Blaues Häkchen vielleicht eine geilere Nummer. Bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt.
Sogar, wobei ich sogar bei Blaues, bei Follow Me den Eindruck hatte, dass das doch auch mehr angenommen wurde, als ich gedacht hätte. Und die Leute, die es vielleicht nicht direkt am Freitag oder Samstag oder Sonntag nach Release angenommen haben, die werden, wie es meistens so ist, mit bei solchen Styles, werden eventuell dann mit der Zeit damit warm. So, so ist es halt, wenn man neue Sachen ausprobiert. Gerade jemand wie Ratar, der seit einer gefühlten Ewigkeit im Game ist, finde ich es eh geil, dass er halt trotzdem weiterhin einfach offene, ja nicht nur offene Ohren selber hat, was man an seinen Signings sieht, sondern auch selber versucht, sich immer wieder neu zu erfinden. So, das ist auch nicht selbstverständlich als jemand, der seit 2007, 2008 im Game ist.
Ja. Und wenn wir jetzt von der Musik ein Stückchen weggehen, also zumindest musikalisch, finde ich auch, dass der gerade line-technisch, also seine Lyrics sind gerade komplett safe, nice, einfach nur sehr, sehr humorvoll, aber dann trotzdem irgendwie auf dieser OG, Baba, was weiß ich was, Position, die Ratar halt hat. Ich weiß auch nicht, der hatte ja letztens schon auf Gib kein Hand, war die Line mit ich mach grad dies und jenes, wofür, Mondlandungsabsicht. Und jetzt rappt er, dass er ganz gerne noch einen AON-Satelliten hätte. Und das auch alles dann immer mit sehr unterschiedlichen Flow-Variation, mal haucht er was, mal macht er so ein Frage-Antwort-Ding, weißt du, die ganze Delivery ist auch immer sehr abwechslungsreich gestaltet. Also er macht dann nicht so, ich habe jetzt meinen einen Flow, den ziehe ich durch den ganzen Song, sondern macht da gerade richtig, richtig viele Spielchen mit und komplett nice, Alter. Ich höre mir gerade jeden Song von dem gerne an. Das macht nur Bock.
Ja, genau, der Text ist auch diesmal wieder sehr nice. Ich finde auch, also Punchlines schreibt momentan keiner so on point wie er. Also jetzt nicht Punchlines im Sinne von doppeldeutige Vergleiche, bla, sondern halt wirklich Punches, so, die halt was aussagen, die er mit einem Augenzwinkern rüberbringt, ohne dass es irgendwie an Authentizität verliert. Unter anderem jetzt hier wieder sehr auffällige Lines. Jeder zweite fragt, Ratar, check mein Bre, kann der rappen? Inshallah, doch hört auf, wie Ufo zu acten. Und dann noch so Adlib, ich bitte dich.
Und dann, was dein Ziel, sehr nice, als Double zu flexen?
Genau, nein, Bro, aber ich hab doch Drip, oder nein, Bro, ist Fremdscham. Also da sind auch immer einige Schmunzler bei. Nebenbei hat er dann nochmal eben Ufo gepropst, finde ich auch geil.
Ja.
Und ich hab mir auch so gedacht, wie viele Nachrichten kriegt wohl so ein Ratar von wegen, ey, kannst du den checken, kannst du den sein? Weil jetzt bei ihm
denkt man, wenn wir schon welche kriegen, ne?
Da denken bestimmt viele Leute, da steht jetzt für jeden Tür und Tor auf, weil er einfach viele Signings hatte in den letzten Jahren.
Ja.
Aber ja, ich glaube, bei dem steht das Handy nicht oft still. Also das wird oft klingeln und da wird auch werden auch bestimmt sehr viele Nachrichten
sorgt
jeden Tag eintrudeln.
Anscheinend auch bei mehreren Leuten für Fragezeichen. Es gibt ja eine Line mit, wo die Industrie dann nachfragt. Industrie fragt, wo soll's noch hin? Gibt's eine Strategie? Hätte gern noch einen AON-Satellit. Ah, fuck, jetzt hätte ich's fast mal hinbekommen. Hab's extra versucht mit ein bisschen
fast
Betonung. Ja, aber ein AON-Satellit wäre auf jeden Fall lit.
Gibt's dann in der nächsten Box. Ich finde auch im
okay, geil. Du kriegst ein Stück vom Satelliten, kommt in die Box. Du hast was aus dem Universum dann quasi.
Ja, es wurden ja schon Mondstücke verteilt in Boxen. Und ich finde, er hat in seinem zweiten Part auch nochmal kurz sein Grind nice zusammengefasst, so von diesem Jahr. Auch geil, it was all a meme, sagt er. Ich drop eine Adlib im Interview, dann kommt so aus dem Hintergrund zu wild und schon drucken sie die Cappies in Istanbul.
Da musste ich laut lachen, Alter, als ich hier gehört habe.
Das fasst einfach perfekt seinen Grind zusammen.
Ich musste so laut lachen, als ich hier vorhin saß und die zum ersten Mal so richtig bewusst gehört habe. Also heute Nacht habe ich die, glaube ich, ein bisschen überhört. Und vorhin, ey, schon, weißt du, noch nicht mal, er kriegt es halt auch voll geil formuliert zu sagen, okay, die wird zum Running Gag. So, er sagt, die drucken Cappies in Istanbul. Alter, das ist nice einfach. Was soll
er
ich sagen?
Er hat einen sehr guten Umgang mit Running Gags, das stimmt. Also, er wird dabei nicht lächerlich oder so, sondern macht halt das Beste draus. Also, Rata mit, ja, nee, du wolltest
noch
was sagen?
Eine Frage ist noch offen, nämlich der Songtitel, Blaues Häkchen. Also, ich meine, ja, es gibt da natürlich eine sehr einfache Interpretation für, aber ich fand es halt trotzdem interessant, dass er sagt, AON kam und gab Gangster-Rap ein blaues Häkchen. Also ich meine, natürlich sprechen wir hier aus von einer Zeit, in der blaue Häkchen noch nicht mit WhatsApp oder Instagram konnotiert waren, sondern wahrscheinlich eher weniger konnotiert generell. So, aber was halt das blaue Häkchen bei Instagram sagt, ist ja, okay, es ist ein verifizierter Certified. Account. Ist ja. Ein überprüfter Account. Und dann habe ich mir auch gedacht, okay, guck mal, er sagt quasi, AON hat Stempel gemacht auf Gangster-Rap in Deutschland, so. Weil, also, was er damit ja auch sagt, ist, okay, vorher war Gangster-Rap nicht zertifiziert, quasi. Weißt du, wer war denn vorher am Start? Also, ich glaube,
ja, im
vorher,
Grunde unterstreicht es ja einfach nochmal fett die Realness des Labels und von ihm. Also, das ist ja so die Basic-Aussage dahinter. Und ich finde, er kann das schon behaupten, so nach 12, 15 Jahren. Also, ich glaube, so in der Form mit so einem Team, also es gab oder gibt bestimmt einige, die das auch einzeln auch blaue Häkchen verteilt haben, aber so, dass es ein ganzes Label gemacht hat, so und mit so einem Erfolg, mit so einer Relevanz und mit so verschiedenen Charaktern gibt's, glaube ich, in der Form nur bei AON. So, also mir würde jetzt keine andere Crew direkt einfallen.
Also ich meine, Hafti und Aslaks kamen ja erst später, nach AON so ein bisschen. Und vorher, was war denn vorher Gangster-Rap in Deutschland? Also in den Medien, in den Mainstream-Medien hieß es halt dann so, dass Sido wurde als Gangster-Rap bezeichnet. Aber Sido war nie ein Gangster-Rapper.
Nein, Sido war, ist kein Gangster-Rapper.
War nur ein Junge von der Straße. Bitte, 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 ah.
Ja, ja, also ich würde, also Agro oder so, das sind ja keine Gangster-Rap-Labels. Und
also am ehesten noch Bushido. Aber der war ja auch selber kein Gangster. Ich weiß nicht, ob das damals auch schon so Common Knowledge war. Der hing halt mit Gangstern rum. Was auch so ein bisschen.
Auch bei ihm war es jetzt für mich kein ganzes Label oder keine ganze Crew, die das so unterstrichen hat. Wie ich meinte, wenn, dann waren es halt eher einzelne Personen. Mhm. Also Azad ist natürlich auch so Gangster oder auch eher Straßenrap-Legende. Gangster-Straßenrap sind ja auch fließende Übergänge.
Ja.
Später dann natürlich Banger-Musik, ist jetzt aber auch kein klassisches Gangster-Rap-Label, das ging ja auch viel so in Battle-Rap-Richtung, also so mit Punchlines battlen und so und Beefs anzetteln, aber so dieses richtig authentische Street-Ding, also in Form von Rata, in Form von CEO, auch wenn er es auf eine sehr humorvolle Art macht, der ist jetzt auch, der gibt sich ja auch nicht als Gangster aus, so, aber passt ja trotzdem voll in dieses Team, Schwester Eva natürlich sowieso und Sammy ist ja auch von Anbeginn dabei, ist einer von den Jungs, die Rata, glaube ich, so am längsten kennt. Macht halt eine andere Musik, macht jetzt nicht Gangster-Rap, aber hat ja auch immer viel Straßeninhalte mit dabei. Und Kalim war halt auch lange am Start, der für mich auch ein, auch eigentlich nicht Gangster-Rap, ich weiß schon, was er damit aussagen will. So,
auf
wir reden uns
Fall.
Hier um Kopf und Kragen.
Gangster-Rap, Stempel wurde gemacht, ist da. Und ja, nicer Song, Alter. Rata gerade in einer sehr guten Form. Wir empfehlen, Blaues Häkchen abzuchecken. Produziert von Maestro.
Und dann machen wir ein Häkchen an diesen Song.
Genau.
Und kommen zu wem kommen wir?
Ja, dann würde ich jetzt kurz noch mal eine kleine Underground-Session einlegen. So aus Abwechslungsgründen. Der gute Jace Jacek aus Hamburg hat nämlich heute sein neues Album Jurassic Park gedroppt. Und
ganz kurz noch übrigens, ich weiß nicht, ob wir es gesagt haben, Chata-Album kommt am 29. Januar, also 2 Monate noch.
Ja, und das Jace-Album ist heute gekommen. Sollte ursprünglich, also vielleicht hat das jemand mitbekommen, dass John Bello 5 als Titel für ein Mixtape von Jace im Raum stand. Wir hatten da auch auf Instagram ein bisschen drüber berichtet.
Ah ja. Ja, das habe ich mitbekommen.
Und er hatte sogar grünes Licht von Savage gegeben bekommen. Vielleicht kommt das jetzt später noch irgendwann, I don't know. Aber Jace hat in seiner Story erklärt, dass die Idee für dieses Mixtape oder Album halt war, so ein bisschen gegen die alten Rapper so zu sticheln, ne? Also natürlich, da wäre natürlich John Bello 5 auch ein geiler Name gewesen. Hat sich dann aber überlegt, dass Jurassic Park irgendwie doch die bessere Option wäre, weil auch unklar ist, was hätte das jetzt losgetreten, wenn du dein Album John Bello 5 nennst. Und ja, also er will einer mal, also der Titel Jurassic Park steht halt dafür, dass er quasi von Dinosauriern umgeben ist. Ich meine, die Metapher ist ja relativ klar. Und dass er aber auch selber quasi, also es sind überall Dinos um ihn herum, aber er ist quasi auch ein Produkt dieser Dinos. Um das alles so ein bisschen zu checken, ist seine Insta-Story von gestern oder vorgestern sehr hilfreich gewesen. Und die Videos, die bis jetzt zu den Singles erschienen sind. Da gab es nämlich, das erste Video kam zu Koriander. Und da ist ein Erforscher Jacek im Wald unterwegs und findet ein Dino-Ei. Was ja quasi, weißt du, es muss ja das Kind seiner Eltern sein. Also, wenn ne, okay, ich verhaspel mich gerade wieder ein bisschen. Jedenfalls wird das da gefunden und von einem Scout quasi aus der Ursuppe des Hobby-Hip-Hops herausgeholt. So hat er es in seiner Story formuliert, fand ich sehr nice. Im zweiten Video, Eppendorf-Mom kam vor ein paar Wochen, wird das Ei dann irgendwann am Ende von einem Industriejacek, also er schlüpft dann in unterschiedliche Rollen, der kommt aus dem Fernseher raus und schnappt sich das Ei, will das halt quasi für seine Zwecke benutzen. Und im dritten Video, das kam jetzt diese Woche zu Na gut, wird dann der Baby Jacek aus dem Ei gepellt. Also es kommt dann quasi die Auflösung, in dem Ei ist er selber drin. Was jetzt kommt die Metapher?
So, also ein auf die ganze Videoreihe ausgelegter Storyteller quasi.
Ja, ist so alles so.
So wie es Bones auch gemacht hat.
Quasi, es ist quasi Bones-Trilogie des Untergrunds jetzt dieses Jahr. Ja. Und ich finde das Ganze aber sehr nice.
Lass Headline machen zu dem Podcast. Ist Jace der neue Bones?
Ja, er kommt auch aus Hamburg.
Random einfach. Ah, passt ja sogar.
Ja, ja. Und ich finde das ganz cool, weil, also manchmal frage ich mich, ist es geiler, wenn sowas nicht aufgeklärt wird, aber mir hat es dann doch sehr viel gegeben, seine Insta-Story zu sehen, weil er da halt auch erklärt, okay, guck mal, er will sich über diese Schrottmusik, so nennt er es halt, mit der er groß geworden ist, lustig machen. Muss sich dann aber auch gleichzeitig eingestehen, dass er halt von dieser Musik geprägt wurde und dass seine Musik durch diese Musik erst so werden konnte, wie sie ist. Und auf dem Album gibt's dann auch ein Intro, in dem nicht gerappt wird, sondern du hörst halt sehr viele Fetzen, so teilweise von Rapper Mittwoch, vom Mammut Remix, von halt sehr vielen Sachen, die in seiner Rap-Sozialisierung so passiert sind. Und später auf dem Album gibt's noch einen Skit, wo es um einen Albtraum geht. Da hat er anscheinend bei irgendeiner Beratungshotline angerufen und erzählt, dass er in seinem Albtraum in eine Zeitmaschine steigt und dann quasi im Jurassic Park landet, wo ganz viele alte Rapper um ihn rum sind, die alle Rucksäcke tragen und ciphern wollen und so weiter. Und dass das so sein absoluter Albtraum ist. Und ja, das ist halt irgendwie ein relativ interessantes Spannungsfeld, in dem er sich so bewegt. Weil er will halt die alten Rapper so ein bisschen anpieksen, weiß aber auch, dass er ohne diese alten Rapper gar nicht der wäre, der er jetzt ist wahrscheinlich.
Also er schafft ganz gut den Spagat, wie ich es jetzt verstanden habe, zwischen respektvoll mit der Generation umgehen, aber trotzdem auch sportlich hier und da mal Seitenhiebe verteilen.
Ja, der Respekt tritt da eher in den Hintergrund. So, er ist schon, schon eher im Frechdachs-Modus unterwegs. Aber ja, er weiß halt, es ist ein reflektierter Frechdachs-Modus so.
Ey, aber wo wir gerade bei dem Thema sind, hast du die Hörprobe gesehen von Capi und Savage?
Boah, Alter, ich glaube, das wird ein Song des Jahreskandidat.
Also, ich glaube auch, das wird ein sehr geiler Song, weil die kommen ja beide aus der Battle-Rap-Ecke, natürlich mit sehr viel zeitlichem Unterschied, aber die machen da halt so das Urteil nach, sage ich es jetzt mal, und wechseln sich so ab mit den Zeilen und geben sich so gegenseitig Seitenhiebe, aber auf einer geilen, unterhaltsamen, sportlichen Ebene. Ich glaube, das wird sehr, sehr nice und ja, Capi zeigt ja, also dass Savage ein begnadeter Rapper ist, muss man ja hier keinem erzählen, aber bei Capi wird das ja gerne mal vergessen, neben all den Popsongs und der ist halt aber auch einfach ein extrem starker Rapper und das zeigt er da auch, also da freue ich mich schon drauf.
Ja, Mann,
das ist, glaube ich, auf dem Savage-Album Agori, was ja nächstes Jahr kommt.
Klang echt äußerst feuerlastig, das Ding.
Yes.
Ja, also hört mal bei Jurassic Park rein, da gibt es modernen Turn-Up-Sound mit sehr, sehr viel Humor. Also ich finde, Jace ist mir auch auf seinen Feature-Parts letztens unter anderem bei Lugali und Nein auf Man kennt sich 4 sehr positiv in Erinnerung geblieben. Da hat er einen der besten Parts meiner Meinung nach gehabt. Und ja, sehr humorvoller, junger Kerl, Frechdachs. So, kommen wir wieder zu größeren
Namen. Vom Frechdachs kommen wir jetzt zum Weihnachtsmann oder zum Weihnachtsbrattern, besser gesagt. Slavik hat einen Song rausgehauen. Weihnachten in meinem Viertel heißt der, produziert von Weiß und ist ein sehr humorvoller Weihnachtssong. Hat mich so ein bisschen erinnert an so die Sachen von Sido natürlich, der berühmteste deutsche Weihnachtssong aller Zeiten. Oder auch von Kollega, Bosshafte Weihnachten. Irgendwie ist man direkt in so einer Stimmung, ist natürlich auch eine weihnachtliche Melodie, umgesetzt auf eine moderne Art und Weise von Weiß. Macht auf jeden Fall gute Laune. Onkel Slavik bringt Geschenke mit dem Bolzenschneider, heißt es unter anderem. Und er rappt so quasi aus seiner Sicht als Slavik aus Marzahn, wie Weihnachten da so aussieht in Marzahn. Mhm. Nämlich nicht immer ganz so harmonisch, aber doch auf eine Art ganz schön, zumindest wenn man von da kommt.
Ja, irgendwie, deshalb hat es mich auch an Sido erinnert so ein bisschen. Ist jetzt abgesehen vom Thema, der Slavik hat halt auch so eine herzliche, humorvolle Art und Weise und sehr nachvollziehbar, wie er über sein Leben so im Viertel spricht. Und das hat mich auch an Sido erinnert und halt auch so ein paar Sachen hier im Song. Der kleine Dominik kriegt wieder nur Geschenkpapier oder was du auch gerade schon fast hattest. Ja, jeder kennt ihn hier im Kiez. Ja, jeder trägt sein Päckchen. Die Lara kriegt ein iPhone, Olli Socken und ein Plätzchen. Für uns ist das hier ganz normal, ihr kleinen Hosenscheißer. Onkel Slavik bringt Geschenke mit dem Bolzenschneider.
Und das hat mich ist natürlich schon angelehnt an die Geschenkverteilung aus dem Weihnachtssong von Sido.
Genau, Peter bekommt neue Treter, Frank kriegt sein, du musst auflösen.
Was kriegt Frank? Ich weiß, also Hagen kriegt einen kleineren Magen, das weiß ich noch. Ja. Was kriegt denn Frank?
Seinen Job bei der Bank. Und Erika?
Ja. Bitte?
Und Erika?
Er kriegt Besuch von ihm wie jedes Jahr, glaube ich.
Nein, er kriegt ein Kind wie jedes Jahr.
Kriegt ein Kind, okay. Ah nee, Kollega rappt das gleich, weil Kollega hat das auch gemacht, auf Bosshafte Weihnachten, daran angelehnt. Uwe André kriegt die Zuhälter-Tapes, heißt es da unter anderem. Und ich glaube, da sagt er auch irgendwie, kriegt Besuch vom Boss wie jedes Jahr, irgendwie sowas. Also ich habe gerade die beiden Songs miteinander vermischt. Weil, also alle drei Songs greifen dieses Muster mehr oder weniger auf, aber der Weihnachtssong von Sido ist da auf jeden Fall der Blueprint.
Ja, also ich finde es auf jeden Fall sehr sehr cool und humorvoll, wie er das hier so lyrisch umgesetzt hat in den Parts. Musikalisch jetzt so die Hook ist mir dann ein bisschen zu sehr Weihnachtskitsch, aber das ist auch wieder
gehört
so
ein Klar-Ding. Ein bisschen auch dazu.
Ja, keine Ahnung,
gehört Weihnachten. Gehört ja ein bisschen dazu bei Weihnachtssongs, dass da der Kitsch auf jeden Fall gegeben ist.
Ja, Weihnachten ist ja auch generell ein bisschen Kitschkrieg, oder? Also mit diesen, dann riecht's überall nach Zimt und Orange und überall.
Ja klar. Deswegen sage ich doch, dass es dazugehört.
Rotes Leuchten und so, ja.
Das bringt ja das Fest an sich mit.
Feierst du das?
Bitte?
Feierst du das?
Was, Weihnachten?
Weihnachtskitschkrieg.
Ja, doch. Ich mag das schon irgendwie. Also ich bin kein Grinch. Ich mag schon so Weihnachten, diese ganze Stimmung drumherum irgendwie. Wenn es jetzt nicht zu drüber ist.
Ja, und wenn du mehr als Socken und ein Plätzchen kriegst, mir fällt gerade auf, er meint einfach nur so ein Plätzchen. Der Olli ist echt arm dran, Alter. Die Lara kriegt ein iPhone und er kriegt Socken und ein Plätzchen. Noch nicht mal mehr einen guten Beutel. Ja,
die Lara dafür wohl abziehen.
Ja, so läuft das.
Harte Zeiten in Marzahn.
So, dann hätte
ich noch was auf dem Zettel.
Eine größere Combo hier auf dem Zettel und wir haben auch noch einen Cliffhanger aufzulösen. Jetzt haben wir es tatsächlich bis zum Ende uns aufbewahrt. Es könnte fast schon kalkuliert rüberkommen. Aber Reezy und Nemo haben heute Trance gedroppt, produziert von Reezy und Psy. Und ja, hast du dich an irgendwas erinnert gefühlt? An irgendeinen Song aus den Nullerjahren vielleicht?
Nope.
Okay, dann lehne ich mich jetzt mal wieder aus dem Fenster und behaupte,
wie
dass
Michael Jackson.
Reezy, dass Reezy hier so einen persönlichen Senorita droppen wollte. Kennst du den noch von Justin Timberlake?
Ja, ist wahrscheinlich auch wieder, wenn ich es höre.
Senorita,
Digga, du musst mich doch ein bisschen vorbereiten auf die Sachen. Du lässt mich hier dastehen wie den Trottel, ey.
Es war auf jeden Fall so ein leicht Latin angehauchter Song von Justin damals, ich glaube von seinem Debütalbum sogar, wo er zusammen mit Pharrell ist auch auf dem Song ein bisschen zu hören am Anfang, meine ich. Und ja, wurde halt produziert von den Neptunes. Und da hatte ich das Gefühl, hier bei dem Song von Reezy und Nemo, dass so nach ungefähr 48 Sekunden kommt so ein Saxophon dazu, was halt mich an den Justin-Song erinnert hat. Und so ein Gesang, der halt nicht von Reezy alleine kommt, sondern so klingt, als würde gerade in so einer Bar einfach alles anfangen zu singen. Und das war halt in dem Senorita-Song von Justin Timberlake. Gibt's auch später im Song eine Passage, wo er dann mit der Crowd singt. Und das gehört halt alles anscheinend zu der Studio-Version. Und daran hat's mich, das hat mir halt auch ein bisschen diesen Vibe gegeben, dass er halt hier auch diesen Gesang drin hat, der auf einmal aus diesem super rund, sphärisch ausproduzierten Song so ein bisschen ausbricht und so einen organischen Klang da reingibt, der halt das Gefühl gibt, dass du gerade in so einer Bar bist oder dass Leute in einer Bar so ein bisschen singen. Kannst du nachvollziehen. Boah.
Also das mit der Bar habe ich jetzt nicht so unbedingt direkt erkannt.
Die Assoziation aber kommt dann wahrscheinlich von dem Justin Timberlake-Song, weil im Video sitzen die halt in der Bar und singen mit ihm.
Okay. Ja, ich fand halt, der Song, der fadet so sehr nice aus am Ende. Ich weiß nicht, meinst du das jetzt damit, oder?
Nee, ich meinte,
es gibt ja so eine Art Beat-Switch am Ende.
Ja, ich meinte aber den ersten Beat-Switch. Ich weiß nicht, man kann es vielleicht nicht richtig Beat-Switch nennen, aber acht nochmal, wenn du später nochmal reinhörst, nach 48 Sekunden ungefähr war es. Da kommt dann das Saxophon dazu, da kommt der Gesang dazu. Und ja, es passt halt auch die Thematik. Also ich meine, die Thematik, über eine Frau zu singen, ist jetzt nicht gesaved vor irgendwelchen Doppelschöpfungen, also kann natürlich auch ein Zufall sein. Aber ich hatte schon das Gefühl, vor allem es würde auch damit zusammenpassen, dass Sandmann schon mit I'm Still in Love von Sean Paul, beziehungsweise ist das ja die Version, mit der unsere Generation am ehesten so aufgewachsen ist von dem Song. Da hatte ja auch bei Sandmann schon Referenzen drin, beziehungsweise das war eine relativ eindeutige Hommage. Und da würde es mich jetzt nicht überraschen, wenn das jetzt hier auch der Fall wäre.
Ja, es ist ja, also Reezy hat ja auch extrem viele Einflüsse, so, also der ist ja voll der Musikliebhaber einfach und generell jetzt kein klassischer Rapper, so, sondern sehr, sehr begnadet, hat natürlich das auch hier wieder selbst produziert, zusammen mit Psy, und von daher kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass er da auch sich von da die Einflüsse holt. Mir gefällt der Song auf jeden Fall gut, jetzt mal abgesehen von den Referenzen. Ich finde, Reezy erzeugt einfach immer einen Vibe, so, also es hat schon Sinn gemacht, dass er mal einen Song hatte namens Vibe, und gerade am Ende, wo ich meinte, der Song fadet nochmal so aus, auch wenn da jetzt nicht mehr so viel dann passiert, finde ich, passt das nochmal richtig gut zu dem Track. Nemo ist ja auch mit drauf, hat leider nur 8 Zeilen, also
fand ich aber stabil
sehr
so
kurz,
also ich fand, das war
eine sehr,
sorry,
sehr kurz der Part, aber also seine Stimme kommt halt sehr nice auf den Song, finde ich. Und weil, also selbst in diesen 8 Zeilen setzt er seine Stimme so als Instrument ein, was ich generell immer geil bei ihm finde. So, er wechselt seine Stimmfarbe, er wechselt das Tempo, und obwohl er nur 8 Zeilen Zeit dafür hat. Und ich erwarte jetzt nicht jedes Mal den klassischen 16er oder so, aber hier hätte ich mir vielleicht einen 12er oder so gewünscht, weil ich finde, er hat da echt sehr gut drauf gepasst auf das Instrumental.
Ja, ist vielleicht auch ein bisschen der Zeit geschuldet, ne? Also die Songs sind halt heute ja einfach so kurz. Aber ich fand auch, dass das sich hier alles sehr gut zusammengefügt hat. Auch wie der Song sich entwickelt. Also der ist halt auch nicht so statisch, ne? Wie gesagt, nach 48 Sekunden ungefähr tut sich schon mal ein bisschen was im Sound durch das Saxophon, was dazukommt, und diesen Gesang. Und dann am Ende auch nochmal nach 1,50, also nach knapp einer Minute dann wieder der weitere Beat-Switch, wo es dann am Ende auch mit einer Gitarre ausfadet, was mir dann auch wieder ein bisschen diese Latin-Vibes gegeben hat, weshalb ich mich vielleicht an Senorita erinnert gefühlt habe. Und ja, ich fand auch, dass der Nemo-Part, der war jetzt nicht so krass outstanding, also es war jetzt nicht so, wo du sagst so, boah, Alter, Nemo hat den komplett wegrasiert, sondern
ja, aber
der
schon
hat
auffällig.
Sich sehr gut, finde ich, hier einfach in den Song eingefügt. Und so, das passt alles zusammen. It's a Rap. Also
er hat sich gut eingefügt und trotzdem aber noch so seine eigene Note mit reingebracht. Also es war auf jeden Fall ein gutes Feature. Also ich meine, bei Reezy Nemo erwarte ich Qualität, so, und wurde hier auf jeden Fall erfüllt. Video dazu gibt's auch, sehr farbenfroh, passend zum Thema, von All Different und McDuke. Und ich habe mich noch gefragt bei dem Video, auf welchen Film diese Zwangsjacken-Szenen anspielen, weil, also es sieht einfach aus, als würde es auf einen Film anspielen. Also Casey und Summer hatten mal so ein Video vor 6 Jahren zu Morphium. Das war wiederum damals abgeguckt von einem Video von The Game, Lil Wayne und Tyler, the Creator, Martians vs. Goblins. Also das war wirklich 1:1 kopiert, mehr oder weniger. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ursprünglich mal von irgendeinem Film so übernommen wurde, so diese Zwangsjacken-Psychiatrie-Szenen.
Oh, ja,
schwer. Aber ich weiß auch nicht.
Also schwer da jetzt
den
kompletten Ursprung herauszufinden, ist, glaube ich, nicht so easy möglich.
Wenn es jemand weiß von den Zuhörern, holler at us. Und ich würde sagen, damit wären wir durch. Übrigens, wo du gerade meintest, kurze Songs, der Ratar-Song geht nur 1 Minute 51. Ist dir das aufgefallen? Also nicht mal 2 Minuten.
Es wird immer kürzer, ja. Einen Namen muss ich noch gedroppt haben heute, bevor wir hier rausgehen können. Ich bin nämlich wie diese Woche, wie auch in den letzten Wochen schon immer, sehr glücklich mit dem neuen Dennis Diester-Song. Da wird wieder Technoides mit Deutschrap gemischt. Tunnel heißt das Ganze, wie immer produziert von Sascha Urlaub. Ja, hört einfach rein. Wir haben hier in letzter Zeit schon viel über Dennis gesprochen. Macht immer gute Laune, macht einfach Bock. Sollte aber auch noch erwähnt werden. Und natürlich haben wir ja nicht ansatzweise alles besprechen können, was hier heute rausgekommen ist. Die Playlisten sind full.
Ich wollte noch kurz was sagen, hatte ich hier fast vergessen. Loredana hat Gangster rausgehauen, produziert von Mixo und McCloud. Video dazu gibt's auf Instagram, auf dem Modus Mio-Kanal, weil sie hat ja jetzt auch eine Doku gebracht in Koop mit Modus Mio. Und ich denke mal, das zählte dann auch noch zu der Abmachung, dass da auch ein Musikvideo von ihr erscheint. Was ich nur dazu sagen wollte noch, also ich feiere ja auch die poppige Lori, nur es ist halt bisher sehr poppig alles. Also die ganzen Vorgeschmäcker, bis auf dieser zweite Part beim Intro, der ging sehr hart nach vorne, und das war ein geiler Rap-Part, sind das bisher fast durchgehend. Popsongs sind alles Hits, aber ich hoffe da auch noch auf ein paar harte Rap-Songs auf dem Album. Medusa heißt es ja, kommt in 2 Wochen am 11. Dezember. Und ja, mal schauen, ob da die Singles das Album widerspiegeln oder ob da auch noch eine bisschen andere Seite von ihr zum Tragen kommt, wie es auch auf King Lori der Fall war. Und sie zieht auch voll diesen James-Bond-Film übrigens durch. Deswegen, also in der Tracklist sind dann so Songs wie Casino Royale oder so. Also teilweise einfach so James-Bond-Filmtitel übernommen worden. Und jetzt auch auf dem Cover zu der Single, das ist die 5. Single, steht so oben 005. Und deswegen würde es eigentlich passen, dass da auch ein paar härtere Tracks noch kommen, weil James Bond sind ja auch Actionfilme. Ja. Ansonsten, Luciano kam noch mit Aqua, Disaster und Nura mit Trauma, Kalash 44 hat große Pupillen, Rais ist ein Bandit, Yin Kalle sagt Baby ja, Hemsho hat die Digi-Waage und dann du auch noch ein paar.
Also, was ich auch noch nice fand, was in meiner Playlist gelandet ist, kam schon unter der Woche Lauf von Dissi, den ich für einen der interessantesten, nicht nur Lyricists in Deutschland halte. Also, der ist halt echt noch komplett Untergrund. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, relativ schwer, in seiner Nische dann so hochzukommen. Aber erstens krasser Lyricist und zweitens auch immer sehr, sehr interessante Produktion, sehr episch produziert teilweise und abseits der ausgetretenen Pfade. Zusammen mit Luvo 47, der Song heißt Lauf, den fand ich geil. Und Hugo Nameless hat heute noch veröffentlicht Irgendetwas heißt der Song. Mit Lugardi und Nein, wenn die droppen, müssen die natürlich auch erwähnt werden.
Selbstverständlich. So, das war's. Release Friday Powered by Teufel für diese Woche. Ich würde sagen, damit entlassen wir euch ins Wochenende, was hoffentlich schön ausfällt. Und es ist schon erster Advent jetzt eigentlich am Sonntag.
Wäre auch doof, wenn das Wochenende schön ausfällt, oder?
Ja, wir sollten das jetzt echt beenden mit diesen schlechten Wortwitzen. Ciao, macht's gut, bis nächste Woche.
Ciao.